Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute zu Gast ist wieder Benjamin Cordes. Er hatte sich in einer der vorherigen Folgen schon ausführlich vorgestellt. Damals ging es um Brot und Gesundheit. Kannst du gern nachhören, wenn du das möchtest. Heute wird es gehen um Brotbackbücher, und zwar um die Frage, wie entsteht so ein Brotbackbuch? Und da ist Ben auch ein sehr guter Ansprechpartner, vor allem ein guter Fragesteller, weil er sich in einem Teil seines Lebens mit Büchern beschäftigt, und zwar mit Kochbüchern. Er ist einer der Betreiber der größten Rezensionsplattform für Kochbücher im deutschsprachigen Raum und rezensiert Bücher aller Art, die sich mit Kochen und Backen beschäftigen, gemeinsam mit einem Team. Und ist auch Ausrichter des Deutschen Kochbuchpreises. Er ist also wirklich ein guter Ansprechpartner mit fundiertem Wissen im Hintergrund. Heute wird es also um die Entstehung von Brotbackbüchern gehen, um die Entstehung von meinen Brotbackbüchern hauptsächlich, aber wir gucken auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Viel Spaß dabei und alles Gute für euch. Hallo Ben.
Hallo Lutz, freut mich sehr. Ja, wir wollen ja heute über Kochbücher bzw. Brotbackbücher sprechen. Und du bist ja sowohl quantitativ als auch qualitativ da ziemlich gut unterwegs. Und deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir einmal ganz vorne beginnen mit deinen ersten Büchern. Wie hat das bei dir begonnen? Das erste Buch, das erste Brotbackbuch, was du geschrieben hast, welches war das? Und wie ist das entstanden? Bist du da auf den Verlag zugegangen oder hat man dich gefragt?
Das erste Buch heißt jetzt mittlerweile auch Nummer 1, also Brotbackbuch Nummer 1. Das war damals noch nicht so. Ich hatte eigentlich nicht vor, mehr als eins zu schreiben. Selbst das eine war eigentlich noch mit Fragezeichen versehen. Ich hatte vor 2012 immer mal schon die Idee, ein deutschsprachiges Brotbackbuch zu schreiben, das ein bisschen tiefer geht als das, was bis dahin auf dem Markt war. Für Hobbybäcker, es gab natürlich die professionellen für die Bäckereien, aber die waren für Hobbybäcker nicht so wirklich geeignet und fachlich aus heutiger Sicht jedenfalls auch nicht so tiefgehend, wie ich mir das gewünscht hätte. Und deshalb hatte ich immer mal schon den Gedanken, sowas zu schreiben, war damals aber noch als Geologe aktiv, hatte ja 10 Stunden am Tag mit meinem Job zu tun, dann noch Kinder, Familie, kam also nicht dazu. Und dann gab es irgendwann mal eine E-Mail von dem Ulmer Verlag mit der Frage, ob ich mir vorstellen könnte, ein Brotbackbuch zu schreiben. Ich hatte ja damals schon meinen Blog, war relativ bekannt in der Hobbybäcker-Szene und der Verlag war auf der Suche nach neuen Autoren und hat mich angeschrieben. Und dann hatte ich ja eben, wie gesagt, schon die Idee zu diesem Buch und habe dem das vorgestellt und sie meinten, ja, können wir schon machen.
Das ist jetzt wie lange her?
Wir haben jetzt 2025, also die Anfrage kam vor, 13,5 Jahren ungefähr.
Und was ist seitdem passiert, beziehungsweise wie viele Bücher sind seitdem entstanden?
Ich müsste nochmal genau nachzählen. Ich glaube, es sind mittlerweile 21. Passiert ist viel. Also ich hatte ja, wie gesagt, nur vor, eins zu schreiben und das lief dann aber so gut, dass der Verlag dann nach mehr lechzte und ich mir dann noch Björn Hollensteiner ins Boot geholt habe für das zweite Buch, also im Brotblock. Und so kam dann immer eins zum anderen. Also wenn man eins geschrieben hatte und es lief, dann gab es natürlich immer wieder die Anfrage vom Verlag. Es gab dann andere Verlage, die angefragt haben. Und ich selber hatte natürlich dann auch zunehmend mehr Themen parat, die ich gerne mal bearbeiten wollte. Ja, und bis heute ist das so.
In meiner Wahrnehmung, also ich muss mich als klassischen Corona-Hobbybäcker outen, ist es ja so, dass natürlich während der Pandemie das Thema einfach wahnsinnig an Auftrieb gewonnen hat. Kannst du mal zurückblicken, in welcher Phase oder in welchem Zustand befand sich die Hobbybäcker-Szene damals? Also du hast ja gesagt, das Buch war damals schon sehr erfolgreich, aber in welchem Umfeld ist das damals erschienen?
Das Umfeld war noch komplett anders als heute. Als ich angefangen habe, Brot zu backen 2008, da gab es vielleicht 2-3 Brotblogs, die sich hauptsächlich mit Brot beschäftigt haben. Ich erinnere mich da noch an Ketex, also Gerhard Kellner, der war damals, glaube ich, schon im Ruhestand und hat Brot gebacken und seine Rezepte veröffentlicht. Björn Hollensteiner hat, glaube ich, so fast parallel mit mir angefangen, über Brot zu bloggen. Und das war es dann schon fast. Es gab noch so ein paar Foodblogs, die nebenbei immer mal Brot mit abgebacken haben und veröffentlicht haben. Aber diese Riesenvielfalt, wie wir sie heute haben, an Websites und an Social-Media-Gruppen und Profilen, die sich mit Brot beschäftigen, die gab es dann noch gar nicht. Das ging dann so langsam los, hat sich viel dann auch im Plötzblock konzentriert und so richtig Fahrt aufgenommen hat es dann wirklich erst mit Corona, weil dann plötzlich alle Zeit hatten und auch durch die Medien ging, dass keine Hefe mehr da ist und dass das Mehl knapp würde. Ne? Und dann haben irgendwie alle gehortet und mussten ja auch irgendwie sehen, was wir mit dem Mehl dann machen. Also da kamen viele Faktoren zusammen und auch einige, die heute sehr bekannt sind, wie Marcel Paar, die haben so richtig erst Fahrt aufgenommen mit Corona, weil sie da zum einen auch viel Nachfrage bekommen haben, zum anderen aber eben auch ein Geschäftsfeld gesehen haben, um da ihre Leidenschaft auszuleben auf einer selbstständigen Basis. Und bei mir ist es ein bisschen anders gelaufen, also auch ohne Corona wäre ich, glaube ich, da, wo ich heute bin. Aber das hat dem Ganzen schon nochmal einen Schub gegeben. Also die Hobbybäcker-Szene hat zumindest in den Jahren, in denen Lockdowns herrschten und alle ein bisschen mehr Zeit hatten, sehr zugenommen. Ich denke aber, dass sie nicht mehr so groß ist wie damals.
Mhm. Ich habe 2017 begonnen, mich mit Koch- und Backbüchern eingehend zu beschäftigen. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Mhm. Und das erste Buch von dir, was ich so ganz bewusst wahrgenommen habe, oder die ersten beiden Bücher waren die Perfektionsbücher, also Brotbacken in Perfektion mit Hefe, so heißt es ja heute, ich glaube, so hieß es damals noch gar nicht.
Genau, das ist wieder so ein Fall, ne? Da wollte ich auch nur ein Buch schreiben, da hat er verlangt, ja, das lief so gut, mach doch noch ein zweites.
Genau, und dann kam noch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig. Du hast es gerade schon gesagt, die liefen auch erfolgreich. Stimmt meine Wahrnehmung oder meine Vermutung, dass es deine kommerziell erfolgreichsten Bücher gewesen sind?
Ja, die beiden Perfektionsbücher auf jeden Fall. Konkrete Zahlen kann ich dir jetzt nicht sagen. Also Ulmer Verlag sagt, über alle Verlage hinweg und über die ganzen Jahre sind es jetzt wohl mehr als 1 Million Bücher, die verkauft wurden. Kann ich nicht nachprüfen, muss ich glauben. Und innerhalb des Becker-Jost-Volk-Verlages weiß ich, dass das die bestverkauften Bücher sind, was Brotbacken angeht. Und er meinte auch mal, dass das insgesamt von all meinen Büchern, die haben da irgendwie Einblick in Mediadaten, insgesamt über alle meine Bücher die bestverkauften Bücher sind. Also weit über 130.000 Stück, das kann ich sagen, pro Buch. Und ich selber, das muss ich noch anfügen, hadere ja so ein bisschen mit diesen beiden Büchern, auch wenn die immer noch gut laufen und immer noch sehr viele Anhänger haben.
Das muss man, glaube ich, einmal sagen. Wenn die sich millionenfach verkauft haben sollen, ist das wirklich exorbitant. Also bei anderen Büchern weiß man so grob, also es gibt ja wenig öffentliche Zahlen, aber bei vielen Koch- und Backbüchern sind mittlere vierstellige Zahlen solide oder das, mit dem Verlage erstmal rechnen. Insofern ist eine siebenstellige Zahl wirklich, also wirklich phenomenal. Ich fand die Bücher damals wahrscheinlich wie viele andere eben auch wegen ihres stringenten Aufbaus und wegen dieser Übersichtlichkeit. Bestechend gut. Jetzt hast du es gerade schon angedeutet. Wie blickst du auf diese Bücher heute?
Muss ich auch ein bisschen unterscheiden. Also das Perfektionsbuch mit Hefe, das finde ich immer noch empfehlenswert. Also ich finde beide empfehlenswert, aber man muss halt immer so einen Haken dran machen und Klammer auf, Klammer zu. Backhefe ist ja ein sehr definiertes Produkt, ne? Da nimmt man die entsprechende Menge, die da steht, und dann funktioniert das schon, wenn man auf die Temperatur achtet. Das ist der kleine Haken an der Sache. Beim Sauerteig ist es halt ein bisschen komplizierter, weil man beim Sauerteig, wenn das 100 Leute ansetzen, so ein Sauerteig, dann sind es 100 verschiedene Sauerteige, die alle etwas andere Eigenschaften haben und auch Triebstärken. Und dann muss man halt einfach auch im Hinterkopf behalten, dass vielleicht die Zeit, die da angegeben ist, nicht genau auf den eigenen Sauerteig passt. Und dann gibt es also mehr Unterschiede in den Ergebnissen. Und man muss halt immer auch im Kopf haben, was war denn das Ziel dieser beiden Bücher? Das Ziel war ja, dem Einsteiger für den Alltag einigermaßen vernünftiges Brot zu liefern, das schmeckt, das gesundheitlich vernünftig ist. Aber das Ziel war nicht, das perfekte, also jetzt aus bäckerischer Sicht, aus fachlicher Sicht, das perfekte Brot zu backen. Weil dann würde man den Teig nicht bei 20 Grad und über so lange Zeit stehen lassen oder man müsste eine andere Mehlqualität nehmen. Also diese 24-Stunden-Geschichten bei Raumtemperatur erkauft man sich immer mit etwas weniger Volumen, gegebenenfalls mit etwas abgebauteren Teigen, die dann etwas nachlassender sind, weicher sind, insbesondere wenn man in diese Sauerteig-Ecke geht. Und wenn ich mir heute diese Bücher so durchblätter, dann sehe ich natürlich, auch weil ich mich weiterentwickelt habe und so einen Hang zum Perfektionismus habe in qualitativer Sicht, sehe ich natürlich, hier ist die Bohrung nicht ganz perfekt oder es könnte auch ein bisschen weniger flach sein im Sauerteigbuch. Deshalb meine ich so, da hadere ich so ein bisschen damit. Aber ich muss anerkennen, dass die Bücher immer noch gut laufen und ganz, ganz viele Anhänger haben. Ich hatte jetzt kürzlich ein Interview mit einem Quereinsteiger, der eine Bäckerei aufgemacht hat in der Schweiz und der geht ausschließlich nach diesem Prinzip. Also die Rezepte stammen letzten Endes aus dem Hefeperfektionsbuch und der hat eine ganze Bäckerei auf diesem Prinzip aufgebaut. Auch in Japan gibt es eine Bäckerei, die auf diesem Prinzip arbeitet. Also ganz so falsch kann es nicht sein. Nur ich persönlich würde anders backen.
Mit der Erfahrung, so würde ich es jetzt mal nennen, die ich jetzt nach rund 5 Jahren Backen habe, sehe ich es sozusagen ähnlich, dass ich im Zweifelsfall bei Sauerteigbroten vielleicht eher auf ein anderes Buch zurückgreifen würde von dir. Gleichwohl ist ja die schiere Anzahl der Rezepte, die da drin ist, trotzdem spannend. Und mit dem Wissen, was man als leicht fortgeschrittener Bäcker haben kann, kann man ja auch mit solchen Rezepten trotzdem gute Ergebnisse erzielen, eben dann, wenn man sie nicht einfach ganz blind nachbäckt.
Ja, genau.
Wobei das natürlich prinzipiell für alle Bücher gilt, wo es ja nicht darum geht, sich stur an Zeiten zu orientieren, sondern lieber an Teig- und Reifezuständen. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu, ne? Dann kamen die besten Brotrezepte für jeden Tag. Ebenfalls aus dem Bäcker Jost Volk Verlag. Auch ein Einsteigerbuch, würde ich sagen.
Ja.
Oder auf jeden Fall ein Einsteigerbuch. Was in meiner Wahrnehmung auch ziemlich erfolgreich gelaufen sein muss. Und ich zum Beispiel backe daraus traditionell an Ostern immer die Rosinenstuten. Ein Rezept, was ich sehr gut finde. Wie blickst du auf das Buch zurück?
Da blicke ich deutlich positiver zurück. Die Idee dazu kam eigentlich von Sandra Weihe, also die Illustrationen gemacht hat. Die hat mich irgendwann mal angesprochen und gemeint, hey, ich selber komme mit deinen Büchern schon gut klar, aber ich komme noch besser klar mit Illustrationen. Also wenn die Arbeitsschritte irgendwie dargestellt sind, nicht in Fotos, sondern in gezeichneten so Art Comics. Und das fand ich spannend, weil ich selber kann sowas nicht. Also ich würde das gern können. Ich freue mich immer über jede Illustration und jede Grafik, die irgendwie von Hand gemacht ist. Und beneide diejenigen, die sowas können, die das gelernt haben, die das Talent dafür haben. Und so kam es eigentlich dazu, dass ich gesagt habe, gut, dann machen wir jetzt mal ein Buch, das die Leser bzw. Nachbäcker auf einer anderen Ebene anspricht. Wir haben dann darüber diskutiert, was nehmen wir denn da rein für Rezepte, wie soll es aufgebaut sein. Und letzten Endes kam dann dabei raus, dass ich sehr möglichst einfache Rezepte, aber klassisch, also nicht wie im Perfektionsbuch mit einer separaten Methode, sondern klassisch mit Vorteig, mit Sauerteig konzipiere, dass wir die auch fotografisch so festhalten, dass man jeden Step da hat als Foto, aber eben nochmal eine Übersicht, die von Sandra gezeichnet wurde, in der man nochmal auf einer Seite alle Schritte mit Zeitangaben, mit Temperaturangaben, mit Hinweisen, was so wichtig ist, in so einer Art Comic versammelt hat. Und das spricht viele an. Ich habe natürlich auch Rückmeldungen bekommen, das ist für mich jetzt persönlich nicht so ansprechend, das irritiert mich eher oder ich kann da weniger Informationen rausziehen. Die ziehen dann halt die Informationen aus den Fotos. Aber insgesamt hast du schon recht, das Buch ist auch sehr gut gelaufen. Zahlen habe ich leider nicht im Kopf, aber es ist, glaube ich, nach den Perfektionsbüchern das Buch, was sich am besten verkauft hat im Bäcker Jost Volk Verlag von meinen Brotbackbüchern. Und ich finde das immer noch toll. Also die Fotos finde ich toll und wenn ich da durchblätter, bin ich immer noch positiv überrascht. Und wir haben damals lange diskutiert, wie die Illustrationen sein sollen. Der Verlag hat da auch viele Worte mitgeredet. Die waren ursprünglich ganz anders gedacht, also noch viel handwerklicher, noch viel bunter. Und dann ist es so ein Zwischending geworden, wie würde ich jetzt mal sagen, Computer gezeichnet und handgezeichnet. Ich finde es jetzt gut so, die ersten Varianten, die waren künstlerisch wertvoller, würde ich sagen.
Hm. Verstehe. Bevor wir jetzt alle einzelnen Bücher durchgehen, gib uns doch mal einen Einblick, so detailliert wie nötig und so grob wie möglich, wie diese Bücher entstehen. Also was ist das Kernteam, was an diesen Büchern, an der Entstehung beteiligt ist, neben dir als Autor? Also du hast ja Illustrationen schon genannt und Fotos. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wird das Buch praktisch produziert?
Also ganz am Anfang steht natürlich der Verlag. Ich habe eine Idee oder der Verlag hat eine Idee. Und dann wird drüber diskutiert, wenn dann irgendwann klar ist, das ist irgendwie wirtschaftlich tragbar, also immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Dann mache ich mich erstmal an die Arbeit, schreibe den Text, das Manuskript, entwickle die Rezepte, backe zum Test und am Ende geht dann das Manuskript inklusive Rezepte an den Verlag. Parallel dazu nehme ich schon Kontakt mit dem Fotografen auf, weil wir uns ja irgendwie zusammenfinden müssen für ungefähr eine Woche im Studio oder direkt bei mir in der Backstube. Und dann hat der Verlag irgendwann auch die Fotos dazu. Dann komme ich wieder ins Spiel. Ich muss die Fotos in den Text einarbeiten, dass die an der richtigen Stelle sind, dass die richtigen Unterschriften haben. Und danach bin ich eigentlich raus und ist auch der Fotograf raus, wenn er die Fotos abgeliefert hat. Dann fängt der Verlag an zu arbeiten. Es gibt in aller Regel eine Lektorin, die mir zugeteilt ist, die sich dann um alles andere kümmert, also die kommuniziert dann mit den entsprechenden Abteilungen im Verlag, die sich dann um das Layout kümmern zum Beispiel. Da gibt es meistens eine externe Layouterin, die ich mir aussuchen darf. Mit der bin ich dann natürlich auch noch ein bisschen im Gespräch, aber es geht überwiegend über die Innenlektorin. Und die sorgt dann auch dafür, dass es noch ein Außenlektorat gibt. Das heißt, es wird dann nach extern gegeben über eine Honorarlektorin, die sich um ja grammatikalische Rechtschreibthemen kümmert. Im allerersten Buch kümmerte sie sich auch noch um inhaltliche Fragen. Das kommt daher, dass in Kochbüchern in aller Regel auch ein inhaltliches Lektorat stattfindet. Also die Frage nach, sind die Schritte in der richtigen Reihenfolge aufgeführt, passen die Zutaten zu den Schritten etc. pp. Das haben wir dann nach dem ersten Buch gecancelt für meine Brotbackbücher, weil Brotbacken eben nicht Kochen ist und die Außenlektoren und Außenlektorinnen in aller Regel keine Ahnung haben von Brotbacken, von Kochen schon, aber nicht von Brotbacken, sodass da also einiges durcheinander ging. Insofern gibt es nur noch ein grammatikalisches Lektorat und eins auf Rechtschreibung von außen. Und das Fachlektorat mache ich entweder selbst oder gebe es an meistens Christina Weiß, die ist fachlich auf einem gleichen Niveau wie ich, ist Bäckermeisterin, sie kennt die Arbeit, sie tickt genauso, also letzten Endes haben wir uns beide gegenseitig ausgebildet und dann passt das schon. Sie macht das also, prüft nochmal die ganzen Zahlen, das sind ja immer bei Brotbackrezepten extrem viele Zahlen im Spiel und irgendwann kommt dann vom Verlag beziehungsweise vom Layout eine PDF zurück, die dann wieder geprüft werden muss durch mich beziehungsweise durch Christina, weil beim Layouten ganz viele Copy- und Paste-Fehler passieren. Ne? Das Manuskript stimmt dann in aller Regel, das ist fachlich lektoriert und durch das Setzen ins Layout bleiben dann bestimmte Teile des Textes im Manuskript hängen und kommen nicht mit ins Layout oder es verrutscht irgendwas oder ein Komma verschiebt sich und das muss alles nochmal geprüft werden. Das ist eigentlich die Arbeit, die am wenigsten Spaß macht beim Buchschreiben. Und wenn das alles geschafft ist, geht's in die Druckerei, das macht auch wieder der Verlag und am Ende kommt das Marketing ins Spiel beim Verlag und das Ganze wird in die Buchläden und in die Online-Shops gebracht. So, du warst doch recht lang, aber es gehört alles dazu.
Bevor es gedruckt werden kann, muss es aber ja nochmal produziert im Sinne von fotografiert werden. Mhm. Es gibt viele Autoren, die schreiben die Rezepte, das Foodstyling wird dann aber von anderen übernommen. Mein Eindruck ist, bei vielen guten Büchern machen es die Autoren selbst, nehmen es selbst in die Hand. Wie ist es bei deinen Büchern der Fall? Wer backt die Brote? Ich ahne die Antwort. Und am Ende, wer fotografiert sie?
Ja, also ich backe die ausschließlich selbst. Ich kannte das Prozedere gar nicht. Also als ich noch nichts mit Büchern zu tun hatte, bin ich immer davon ausgegangen, naja, wenn da ein Autor draufsteht, dann wird er das wohl auch gekocht haben in dem Kochbuch. Und dann hat der Fotograf die Kamera genommen und hat draufgehalten. So war mein Verständnis von Kochbüchern. Und dann fragte beim ersten Buch der Verlag nach, ja, wie ist das mit den Fotos? Du schickst uns doch die Rezepte und dann geben wir das ins Fotostudio und der macht das dann schon. Und dann war ich ein bisschen verblüfft und erschrocken, weil, also zumindest die Brotbäcker wissen immer, ein Rezept ist das eine, aber du kannst es 10 Leuten geben und dann entstehen 10 verschiedene Brote beim gleichen Rezept und die sehen dann bestimmt nicht so aus, wie sich der Autor das gedacht hat. Und deshalb habe ich gleich gesagt, nee, ich möchte schon gern selber backen. Also ich fahre dann ins Fotostudio, bringe im Zweifel die ganze Ausrüstung mit und so war das am Anfang auch. Also ich habe meinen Transporter vollgepackt mit Öfen und mit dem ganzen Zubehör und Mehl und alles, was dazu gehört, bin ins Fotostudio gefahren und habe da gebacken. Beim allerersten Buch habe ich selbst fotografiert. Also diese ganze Reihe Nummer 1, 2, 3, 4, das sind Fotos von mir, weil es da eher um Fachthemen ging. Da ging es nicht so sehr um Ästhetik, also das habe ich auch noch hinbekommen. Aber für alle anderen Bücher, die danach kamen, gab es einen richtigen Fotografen, der Ahnung von dem Thema hatte und ich habe im Fotostudio gebacken oder der Fotograf kam zu mir. Das waren im Wesentlichen 2 Fotografen. Das eine ist Hubertus Schüler, der hat sein Studio in Bochum und macht im Grunde fast alle Fotos für die Bücher vom Becker-Jost Verlag. Und der zweite, mit dem ich jetzt schon einige Jahre zusammenarbeite, ist Oliver Brachert, den ich sehr schätze, der auch sehr gut Brot backt und auch ein eigenes Brotbackbuch schon rausgegeben hat vor einigen Jahren. Den habe ich mal auf der Buchmesse kennengelernt in Frankfurt und der arbeitet nur mit Tageslicht und versteht sein Handwerk so, wie ich mein Brotbackhandwerk verstehe und deshalb verstehen wir uns sehr gut. Und ja, da sind die letzten Bücher entstanden mit Oliver.
Mhm. Jetzt haben wir schon relativ viel über die Verlage gesprochen, dann lass uns die nochmal ganz direkt ansprechen. Mhm. Wenn ich es richtig überblicke, hast du fast alle Bücher beim Becker-Jost Volk Verlag beziehungsweise beim Ulmer Verlag herausgebracht. Ja. Es gab eins beim ZS Verlag und ein kleines im Eigenverlag. Ohne jetzt zwingend auf die konkreten Verlage einzugehen, aber gib doch uns mal einen Eindruck davon, wie Verlage sich unterscheiden. Haben die einen unterschiedlichen Zugang zum Thema? Haben sie ein unterschiedliches Interesse am kommerziellen Erfolg? Also erfolgreich sein muss es ja, aber da sind die Erwartungen vielleicht unterschiedlich. Wie muss man sich das vorstellen?
Ich muss noch einen Verlag einschieben, der nicht jetzt in deiner Aufzählung drin war. Das ist die Stiftung Warentest, für die habe ich auch mal ein Buch geschrieben. Warenkunde Brot heißt das. Finde ich immer noch sehr gut gelungen. Gibt es auch noch zu kaufen. Dann haben wir alle genannt. Ja, die Verlage unterscheiden sich erstaunlicherweise, also von außen betrachtet erstaunlicherweise sehr stark. Es gibt Verlage, die eher so ein Nischendasein haben oder hatten, aus so einer Nische kommen historisch. Ich kann es ja jetzt schon nennen. Also Ulmer Verlag war immer so ein Sach- und Fachbuchverlag, eher im landwirtschaftlichen Bereich etabliert. Becker-Jost Volk ist aus einer Werbeagentur entstanden und ZS ist ja schon, also mittlerweile ein ziemlich großer Verlag, der zur Edelgruppe gehört. Das schon allein, also allein diese Größe macht einen Unterschied, wie Autoren wahrgenommen werden, wie der Autor selbst den Verlag wahrnimmt und wie das Handling ist. Ich würde mal so sagen, die kleineren Verlage sind mir lieber, weil ich da noch konkrete Ansprechpartner habe, wo ich nicht eine Woche auf irgendeine Rückmeldung warten muss. Da kann ich einfach mal kurz durchklingeln und eine kleine E-Mail schreiben, da habe ich sofort eine Antwort. Und da werden die Autoren auch noch anders wertgeschätzt als in so einem großen Konzern, wo einfach unglaublich viele Bücher erscheinen und Autoren verwaltet werden. Von der Herangehensweise ist es schon je nach Verlag anders. Ne? Die einen Verlage gucken eher aus Marketing-Sicht, ne? Was läuft gut, wie müssen wir das Buch gestalten, wie muss das Cover aussehen, wie groß darf das Buch sein, damit es im Buchladen nicht in das Buchregal passt, sondern einfach offen hingelegt werden muss, damit die Leute das besser sehen. Die Frage im Buchhandel ist auch, machen wir da irgendwie, kaufen wir uns da ein Tischchen und legen da unsere Bücher drauf, damit die Kunden das besser sehen und so weiter. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, von denen ich auch nie wusste, bis meine Bücher da irgendwie vermarktet wurden. Und andere Verlage, würde nicht sagen, dass denen das egal ist, aber die sind halt eher noch ein bisschen traditioneller drauf, die jetzt nicht so aus Marketing-Sicht auf Bücher gucken, sondern eher aus der inhaltlichen, fachlichen Sicht. Hat alles so Vor- und Nachteile. Also mir ist Letzteres lieber, weil ich mich dann austoben kann aus fachlicher Sicht. Andererseits bin ich natürlich bei Verlagen, die marketingtechnisch sehr gut ausgestattet sind, finanziell besser aufgehoben. Das ist immer so das zweischneidige Schwert. Man kann, wenn man in einem Verlag ist, der gutes Marketing macht, inhaltlich nicht immer alles umsetzen, was man gerne würde, und in einem Verlag, der mehr auf den Inhalt schaut oder dem Autoren mehr freie Hand lässt, dann aber nicht die Bücher gut verkaufen kann aus verschiedenen Gründen. Das ist auch nicht so das Optimum, ne? Also so die eierlegende Wollmilchsau gibt es leider noch nicht, oder ich habe sie noch nicht entdeckt. Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich in zwei Verlagen zu Hause war.
Mhm. Apropos kommerzieller Erfolg, wie lohnend ist es denn, Koch- bzw. Brotbackbücher zu schreiben? In meiner Wahrnehmung ist es so, dass man sehr unterschiedliche Dinge hört, beziehungsweise eher von denen, die sehr viel Wert auf fundierten Inhalt legen, dass sie sind alle mit Leidenschaft dabei, aber auch alle wirklich K.O. hinterher, wenn sie es geschafft haben und wollen das einmal in ihrem Leben gemacht haben und freuen sich darüber, haben es als Visitenkarte sozusagen. Aber eine große Goldgrube scheint es für die meisten Leute nicht zu sein.
Nee, das ist es definitiv nicht. Ich bin auch nach jedem Buchprojekt in so einer Phase, wo ich dann sage, nee, nie wieder, ich schreibe kein Buch mehr. Weil das einfach wirklich nerven- und kräftezehrend ist, insbesondere dann diese ganzen Kontrollaktionen nach dem Layout. Das führt durchaus dazu, dass ich immer wieder denke, nee, jetzt schreibe ich kein Buch mehr, das muss nicht sein. Und das spielt natürlich auch rein, dass es finanziell nicht wirklich lukrativ ist. Also ich könnte nicht überleben, wenn ich nur Bücher schreiben würde. Und ich schreibe ja schon relativ viele Bücher. Anders sieht es aus bei wirklichen Sachbüchern. Das hat mir mal ein Autor erklärt, der ein sehr erfolgreiches oder mehrere sehr erfolgreiche Sachbücher geschrieben hat, wo also jetzt keine Rezepte drin sind, sondern es einfach nur um ein bestimmtes Thema geht. In dem Fall ging es um Wald. Kann man sich schon denken, wer das war. Und da ist die Honorarlage eine andere. Verstehe ich nicht ganz, aber es ist halt so, also wenn man quasi ein Textbuch schreibt, was ja vom Aufwand deutlich geringer ist, das meine ich jetzt gar nicht aus Autorensicht, sondern schon auch aus Autorensicht. Also man schreibt halt Text, ne? Man muss natürlich auch recherchieren, aber man schreibt erstmal nur Text, man muss keine Rezepte entwickeln, man muss keine Fotos machen im Fotostudio, man hat keinen Materialaufwand in dem Sinne. Ist also alles ein bisschen abgespeckter, man kann einfach am Schreibtisch sitzen und bekommt dann aber von den Sachbuchvorlagen ein deutlich höheres Honorar, das wird ja immer prozentual auf den Ladenverkaufspreis berechnet, das ist schon ein Unterschied. Also da habe ich gelernt, dass es bei den Sachbüchern wohl eher auf den gesamten Ladenverkaufspreis geht, abzüglich der Steuern. Bei uns Kochbuchautoren, Backbuchautoren, es ist immer der halbe Ladenverkaufspreis, weil die andere Hälfte eh in den Handel geht, darauf wird dann nicht berechnet. Und dann gibt es halt ein paar Prozente. Und je nachdem, wo man ist und wie viel Erfahrung man schon hat als Autor, kann man halt ein bisschen höher verhandeln oder ein bisschen niedriger. Aber man kann davon ausgehen, dass man so zwischen, ich sage jetzt einfach die Zahl auch, so zwischen 5 und 10% vom halben Ladenverkaufspreis netto natürlich bekommt pro Buch. Und da wird natürlich auch das Garantiehonorar gegengerechnet. Also man bekommt für seine Leistung bei Manuskriptabgabe und dann nach Drucklegung ein ausgehandeltes Garantiehonorar, das soll so ein bisschen die entstandenen Kosten auffangen, was es auch nie wirklich tut. Also da reden wir irgendwie über 2.000-3.000 Euro meistens. Und das wird dann gegengerechnet, ne? Und wenn man so viele Bücher verkauft hat, bis dieses Garantiehonorar aufgefressen ist, dann wird man an jedem weiteren verkauften Buch beteiligt mit der genannten prozentualen Zahl. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie der Verkaufspreis ist, ne? Also insofern sind höherpreisige Bücher natürlich lukrativer, auch wenn sie sich dann nicht so gut verkaufen. Niedrigpreisigere Bücher verkaufen sich besser, aber man hat nicht so viel davon. Das ist immer so ein Ding. Wenn man jetzt über meine 12 Jahre, die ich jetzt Bücher verkaufe oder verkaufen lasse über den Verlag, die Summe ausrechnet, da kommt natürlich schon was zusammen, aber es sind dann eben auch über 12 Jahre, ne? Und wenn man das dann runterbricht, kommt wiederum eine Summe raus, die man ja auch noch versteuern muss, von der kann man nicht leben. Aber es ist ein schönes Zubrot. Ich sage immer, ich sehe das ein bisschen als Taschengeld, ne, was noch so oben drauf kommt, wie so ein kleiner Lottogewinn, der dann kommt oder auch nicht kommt. Aber damit kalkulieren kann man als Autor nicht. Da muss man sich schon noch irgendwie ein anderes Standbein geschaffen haben.
Lass uns noch mit einer Frage kurz bei dem Thema bleiben. Was sind nach deiner Erfahrung die Situationen, die die Verkäufer am meisten ankurbeln? Also man hört im Allgemeinen bei Büchern immer, dass es ein paar Sendungen gibt, wenn man da zu Gast ist, schlägt sich das deutlich nieder. Das ist auch in meiner Wahrnehmung, wenn ich die Kochbuch-Bestseller beobachte, auch so. Also Markus Lanz zum Beispiel, gut, da landet man jetzt nicht mit Kochbüchern.
Ja, leider nicht.
Aber ne? dann die Talkshows und das rote Sofa im NDR und dein sozusagen Haussender beim MDR, da bist du ja hin und wieder oder vielleicht sogar mit jedem Buch, das weiß ich nicht, bei Riverboat zu Gast. Spürt man das?
Also ich persönlich spüre das überhaupt nicht, weil ich keinen Einblick in die Zahlen habe, bis ich die Honorarabrechnung bekomme. Und das bekommt man als Autor so ein- bis zweimal im Jahr. Ich weiß so ein bisschen aus dem Becker-Jost-Volk-Verlag, weil die, wie gesagt, da marketingtechnisch ein bisschen intensiver drauf sind, dass so Sendungen, wie du sie jetzt gerade genannt hast, einen deutlichen Einfluss haben auf die kurzfristigen Verkaufszahlen. Also das bringt schon was, weil dann einfach viel mehr Leute darauf aufmerksam werden. Wenn das jetzt im Buchladen liegt, dann guckt man da so rüber und vielleicht nimmt man es oder man nimmt es nicht, aber so eine Sendung gucken dann 1, 2, 3 Millionen oder vielleicht sogar noch mehr Leute. Und wenn da bloß 0,5% oder 1% aufmerksam wird und dann noch ein Bruchteil davon mal ein Buch in die Hand nimmt und auch kauft, dann macht sich das schon bemerkbar in den Verkaufszahlen. Also insofern ist man gut beraten, dass man irgendwie in so eine Sendung mal kommt. Was ich gemerkt habe, ich war ja eine Zeit lang im Mitteldeutschen Rundfunk im Nachmittagsprogramm 4-5 Mal im Jahr und habe da gebacken. Sowas schlägt sich dann nicht wirklich nieder, weil das die falsche Zielgruppe ist, ne? Sondern das ist so ein Kaffeekränzchen. Programm nenne ich es jetzt mal ein bisschen herablassend und das guckt man sich halt an bei Kaffee und Kuchen und dann hat man den Lutz gesehen oder irgendeinen anderen Koch und lässt sich da berieseln und dann kauft man aber noch lange nicht das Buch. So Abendsendungen, wo man wirklich einzeln interviewt wird und dann vielleicht auch wirklich ein Thema hat, was brennt, also Gesundheit im Brot zum Beispiel geht immer oder Sauerteig, das fixt dann schon ein paar Leute an, die dann auch sagen, gut, das leiste ich mir jetzt mal.
Du hast ja schon auch das unterschiedliche finanzielle Niveau der Bücher angesprochen und ich erinnere mich noch sehr gut an das Almbach-Buch. Ich glaube, das sticht nochmal ganz besonders heraus aus der Reihe deiner Bücher aus unterschiedlichen Gründen. Nicht nur wegen des Preises von 48 Euro, ich glaube, es ist das teuerste, sondern auch wegen des Umfangs und weil es besonders persönlich ist. Da kann man sich schon ungefähr vorstellen, wie das Verhältnis von finanziellem Ertrag zu Aufwand dann ist. Gut, lass uns mal ein bisschen nochmal den Zeitstrahl der Bücher verfolgen bis in die Gegenwart. Es kam dann ja das Buch Brötchenbacken und süße Brote und insbesondere Brötchenbacken würde ich mal mit Verlaub als wirklich knochentrocken bezeichnen. Nicht die Gebäcke, die aus dem Ofen kommen, ja, die sollen natürlich saftig sein. aber das war ja sehr fachlich. Und wenn wir jetzt in die Gegenwart springen, sind in diesem Jahr 2 Bücher von dir erschienen, die sich eindeutig an Einsteiger beziehungsweise jüngeres Publikum richten. Kannst du uns, und die sind wohlgemerkt beide aus dem gleichen Verlag, nämlich bei Oma erschienen. Mhm. Kannst du uns mal mitnehmen dahin, wie die Entscheidung gefallen ist, einerseits dieses extrem fachliche Brötchenbuch zu schreiben und andererseits sich wie bei den Büchern aus diesem Jahr an eine andere Zielgruppe zu wenden?
Das Witzige ist ja, dass der Verlag damals gesagt hat, Lutz, wir müssen mal irgendwie ein Einsteigerbuch machen. Und dann habe ich gesagt, ja, schreib mal ein Buch über Brötchen. Und das hat sich dann im Laufe der Schreiberei zu einem Buch entwickelt, das nicht mehr wirklich für Einsteiger ansprechend ist. Ich neige ja dazu, immer irgendwas vollständig machen zu wollen. Und wenn ich jetzt ein Brötchenbuch schreiben soll, so mit Klassikern, mit traditionellen Rezepturen, dann recherchiere ich natürlich und dann kommt eins zum anderen. Dann gibt es so viele alte Brötchensorten. Also ich könnte nochmal so ein Buch schreiben in der gleichen Opulenz mit anderen Brötchensorten, die einen halbwegs traditionellen Charakter haben. Also da bin ich noch lange nicht am Ende gewesen. Aber was ich sagen will, ich muss mich immer arg zügeln, wenn ich solche Bücher schreibe, dass ich es nicht noch tiefer schreibe, als es dann eh schon rauskommt. Und die Idee zu diesen Einsteigerbüchern, wie sie jetzt gekommen sind, kam aus einer anderen Richtung. Also da habe ich ja keine Gebäckvorlage gehabt, keinen Gebäckwunsch von irgendwem oder von mir, sondern da ging es wirklich mal darum, Brotbacken so runterzubrechen, dass es für jemanden, der gar nichts damit am Hut hat, immer noch ansprechend ist, also Lust macht und auch umsetzbar ist. Die Brotguide-Geschichte kam direkt vom Verlag. Die haben einfach gesagt, wir machen jetzt mal eine Reihe für Einsteiger, nicht nur zum Thema Brotbacken, sondern zu allen möglichen Themen, zum Gärtnern, zum Sport machen, also Yoga gibt es, glaube ich, jetzt auch ein Band in der Reihe. Und da habe ich quasi mein Brotbacken-Thema einfach reingepresst in die vorhandene Struktur und in die vorhandene Philosophie. Und das andere Buch, das kam aus einer ganz anderen Richtung, also Knetenbacken gut heißt es. Mich hat in den letzten Jahren immer so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, schon ziemlich stark genervt an den sozialen Medien, an TikTok, an YouTube, an Instagram, wenn da teilweise mit fremden Federn einerseits Rezepte rausgegeben wurden, aber falsch erklärt wurden oder fachliche Inhalte falsch erklärt wurden und alle irgendwie darauf abfuhren, weil das sehr, sehr laut und sehr grell präsentiert wurde, also da mehr Schein als Sein. Und dann war die eigentliche Idee, dass ich mal anonym, also mit einem quasi, jetzt komme ich gerade nicht auf den richtigen Begriff, ich nenne es mal als Fake-Autor, ein Buch schreibe, was diese ganze Sprache benutzt, die von diesen Jüngeren, das sind ja meistens die Jüngeren auf TikTok, jüngeren Brotbäckerinnen und Brotbäckern benutzt wird, aber gleichzeitig gute Rezepte reinschreibe. Ne? Also es ist so ein bisschen ein leicht satirisches Brotbackbuch unter fremdem Namen. Und da hatte ich Lust drauf, das ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und dann gab es mehrere Gespräche mit dem Verlag, mit Bekannten, mit Freunden. Dann hat sich das ein bisschen gedreht im Laufe der Jahre oder Monate waren es, sodass dann am Ende ein Buch rauskam, auf dem mein Name stand und das sich trotzdem an eine junge Zielgruppe richtet, dass auch die Sprache etwas anders verwendet, als ich das normalerweise tue. Und letzten Endes ziemlich einfach ist, also ich musste da auch über meinen Schatten springen, es sind ja jetzt keine Rezepte, die so meiner klassischen Backphilosophie folgen, also mit Vorteigen, mit Sauerteigen, sondern das sind ja meistens Rezepte, die innerhalb eines Tages, also innerhalb von, sagen wir mal, 4 bis 6, 7 Stunden umsetzbar sind. Und ich war dann am Ende selber erstaunt, wie gut die Brote doch wurden und wie einfach es gehen kann.
Tja, was bedeutet das jetzt im Rückblick? War der Aufwand bei den anderen Rezepten immer umsonst?
Nein, auf keinen Fall. Das ist einfach wieder eine andere Art zu backen. Also wenn ich ein Maximum an Geschmack und Aromen, an Qualität rausholen will, dann würde ich nicht so backen wie jetzt bei Knetenbacken gut. Aber das war jetzt auch nicht der Anspruch an das Buch, genau wie bei den beiden Perfektionsbüchern, haben wir ja vorhin drüber geredet. Es ist immer die Frage, was steht denn jetzt in der Prioritätenliste auf Platz 1? Und bei diesen Einsteigerbüchern, also sowohl bei den Perfektionsbüchern wie auch jetzt beim Knetenbacken gut, stand auf Platz 1, es muss alltagstauglich sein, es muss einfach sein. Und die qualitative Frage kommt dann ein Stück später. Das heißt nicht, dass es schlechte Brote werden oder schlechte Rezepturen, sondern es ist dann quasi zugunsten der Einfachheit nicht alles rausgeholt aus dem, was man aus den Zutaten hätte rausholen können. Ich habe ja nun diese Brote auch anderen zu essen gegeben, letztens eben auch in Riverboat im MDR in der Talkshow und die waren alle hellauf begeistert. Also ein Bürli, Schweizer Bürli direkt geführt, morgens Teig gemacht, mittags gebacken und abends habe ich es dann in die Sendung gebracht und das war wirklich toll. Also auch ich bin von diesem Rezept immer noch angetan. Man kriegt auch kein Magenkrummeln, wenn man damit Probleme hat, weil es ja dann doch irgendwie 4 bis 6 Stunden rumsteht und fermentieren kann. Aber eben ohne Vorstufen. Das macht's so einfach, ja.
Das muss man ja auch generell mal sagen, dass das geschmackliche Erlebnis beim Selbstbacken schon von Beginn an, das war für mich auch das Faszinierende, das geschmackliche Erlebnis von Beginn an schon so viel besser ist oder mindestens gleichwertig wie beim gekauften Brot. Und wenn das Brot am Ende auch noch so flach wird oder klitschig, man wird dann relativ schnell damit belohnt, dass es trotzdem schon gut schmeckt und natürlich auch einfach Spaß macht. Nochmal zum Knetenbacken gut, zu dem aktuellen Buch. Ja, das ist mir natürlich, als ich es jetzt gerade rezensiert habe, nicht entgangen, dass es sich wirklich fundamental unterscheidet, auch in der Ansprache. Ich habe das in meiner Rezension auch etwas kritisch erwähnt, dass man über die Begriffe oder die Brotnamen stolpern kann. Also mal als Beispiel Dummy-Brot, Hole-in-One, Monster-Focaccia, Digger, wilde Wurzel, Yolo, also das ist schon wirklich kurios. Ist sicherlich natürlich auch eine Zielgruppenfrage. Ich kann jetzt einfach für die jüngere Zielgruppe, zu der ich mich leider nicht mehr zählen kann, schlecht sprechen. Mhm. Hatte ein bisschen Probleme damit, dass man im Inhaltsverzeichnis vorne dann zumindest eine Angabe vermisst, um was für eine Brotart es sich konkret handelt. Also dass man zumindest kurz drunter schreibt, Dinkelmischbrot, Roggensauerteigbrot und so weiter. Das hätte mir da jetzt geholfen. Aber ich bin gespannt, ob und wie es sein Publikum findet.
Vielleicht kann ich da noch ganz kurz was einfügen. Also die Diskussion hatten wir auch im Verlag und intern hier beim Buchschreiben. Wie viel Information geben wir denn jetzt? Und da hat eigentlich immer den Ausschlag gegeben, dass wichtig war, es muss erstmal ansprechen, es muss erstmal Lust auf irgendwas machen. Deshalb gibt es auch keine Verkehrsbezeichnung oder sowas im Inhaltsverzeichnis, weil man erstmal quasi nur die Namen sieht und das spannend findet. Das ist halt so ein bisschen, also ich selber hätte auch diese Verkehrsbezeichnung vermisst oder die Art des Brotes davon, aber das ist halt nicht die Zielgruppe. Also ich bin nicht die Zielgruppe und du bist auch nicht die Zielgruppe, sondern junge Menschen. Und jetzt habe ich schon relativ viele Rückmeldungen bekommen von Müttern, die mit ihren Kindern gebacken haben und die fanden diesen Namen extrem ansprechend. Und das ist eigentlich so das Ziel gewesen, ne? Dass man erstmal Lust macht auf was, Neugier weckt und dann geht man ins Rezept und weckt es nach. Und eigentlich erst im nächsten Schritt, das wäre so meine Idealvorstellung, im nächsten Schritt, wenn man dieses Buch durchgebacken hat oder zumindest die Sachen, die einem irgendwie Lust gemacht haben, fängt man dann als, weiß nicht, 15, 20, 25-Jähriger an, sich vielleicht mal auf ein anderes Rezept im Blog oder in einem Buch oder wo auch immer zu stürzen, wo man dann schon ein bisschen tiefer einsteigt in die Materie. Aber hier war jetzt wirklich das Ziel, so wenig Seiteninformationen zu geben, ablenkende Informationen wie möglich, um einfach die Lust zu erhalten, Brot zu backen.
Ja, also ich finde auch die Auswahl wiederum der Gebäcke sehr gelungen, weil es eben sehr, sehr zugängliche Brote sind. Ich würde jetzt nicht von Trendgebäcken sprechen, weil ich den Begriff Trend ohnehin furchtbar finde, aber also sowas wie Toastiebrötchen und Baguette und Ciabatta und Focaccia vor allen Dingen, das ist ja, sind ja Begriffe und Gebäcke, die vielen Leuten jetzt auch was sagen und das halte ich auch für eine gute Idee, sowas damit reinzubringen. Jetzt hast du schon gesagt, du musstest dafür so ein bisschen über deinen Schatten springen. Wie biegsam bist du denn, wenn es darum geht, Trends zu folgen? Also wenn man jetzt auch mal schon mal ein bisschen in die Zukunft guckt, so ganz stur seinen Stiefel durchziehen, ist wahrscheinlich schwierig, wenn man auch eine angemessene Zahl von Büchern verkaufen will. Was glaubst du, wie wird dein Weg da in Zukunft aussehen?
Also die Verkaufszahlen sind mir, also wenn ich sagen würde, gar nicht wichtig, das stimmt auch nicht, aber die sind irgendwo weiter hinten in der Prioritätenliste. Also ich freue mich immer, wenn irgendwas gut verkauft wird, natürlich, warum nicht, aber das ist nicht das Ziel meiner Buchschreiberei, weil dann hätte ich einige Bücher gar nicht geschrieben oder würde einige Bücher, die noch auf meiner Liste stehen, nicht schreiben.
Aber auch der Verlag ist ja keine Non-Profit-Organisation. Nee,
das stimmt, das stimmt.
Auch klarkommen.
Du hast ja vorhin schon gesagt, ne, wenn's vierstellig ist, reicht das eigentlich schon. Und ich war am Anfang wirklich selber überrascht beim Ulmer Verlag, also meinem ersten Verlag, als ich so gefragt habe, naja, was ist denn jetzt ein guter Verkauf von so einem Buch? Und dann haben die gesagt, naja, also wenn's so schon mal über 1000 Stück geht, sind wir schon zufrieden. Und da war ich echt überrascht, weil ich dachte, bei 1000 Stück fangen wir ja gar nicht erst an, oder? Also insofern habe ich da vom Verlag her eigentlich kaum Beschränkungen. Die fragen sich dann eher, ne, ob das Thema jetzt wirklich so speziell sein muss oder nicht. Aber da habe ich eigentlich immer offene Türen. Also was mich reizt am Buchschreiben ist, wenn ich noch ein Thema habe, ein Thema finde, wo ich meine, das hat entweder noch gar keiner beschrieben, noch gar keiner angegangen oder es ist angegangen worden, aber nicht auf eine für mich zufriedenstellende Art und Weise, fachlich gesehen. Und dann mache ich den Vorschlag und fange an zu schreiben. Und ob sich das dann gut verkaufen wird oder nicht, das stelle ich erstmal hinten an. Und insofern ist meine Liste von Themen, die ich gerne noch abarbeiten würde, länger als das, was ich bisher schon geschrieben habe. Also es wird, solange die Verlage noch möchten, noch auf Jahre hinaus Material geben.
Hm. Ja, ich erinnere mich daran, dass du das schon mal gesagt hast, dass deine Liste so lang ist. Und insofern kann man da ja sehr, sehr gespannt sein.
Ja, aber ich bin, das war ja deine eigentliche Frage, ich bin relativ unflexibel, was meine Biegsamkeit angeht, was Trends angeht. Also ich würde jetzt nicht anfangen, ein Buch mit Cruffins und mit, wie sie alle heißen, ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, zu backen, weil das sind ja wirklich nur so kleine Trends, wo irgendwer mal was entwickelt hat, was ja auch gut sein mag, aber was am Ende ja nicht eine tiefe Zufriedenheit verursacht. Also ich bin da schon eher bei den klassischen Broten. Ich würde jetzt auch kein Buch schreiben, wo ich jetzt in alle Brote irgendwas reinkippe. Tomaten, Käse, irgendwelche Gewürzmischungen. Das reizt mich überhaupt nicht. Ne? Das kann jeder selber machen, was er halt gut findet, gibt er ins Brot rein. Also mich interessieren schon eher die grundlegenden Zusammenhänge und Phänomene.
Hm. Ja, kann man, glaube ich, ohne zu übertreiben, auch als Beitrag zur Brotkultur zusammenfassen. Das führt mich zu der nächsten Frage, ganz allgemein als Quereinsteiger und Blogger und so weiter. Wenn ich das richtig zusammenfasse, wurdest du ja mit Argwohn betrachtet in der ursprünglichen Bäckerwelt, dann mit mehr Anerkennung, aber zum Teil immer noch mit viel Argwohn. Teilweise vielleicht auch mit Ärger, wenn du dich über Themen wie, was weiß ich, Backmischung und so weiter äußerst. Gibt es auch wahrnehmbare Rückmeldung aus der traditionellen Bäckerwelt auf deine Brotbackbücher?
Ja, die gab es auch schon auf das erste Buch. Das Schöne ist, dass sich die Kritiker meistens woanders äußern als direkt mir gegenüber und ich das dann meistens nicht mitkriege oder nur zugesteckt von irgendwem anders. Und die positiven Kritiken landen dann meistens direkt bei mir. Insofern habe ich jetzt eher ein positives Bild, was die Feedbacks angeht. Es gab einige Bäcker, die gesagt haben und auch heute noch sagen, dass sie meine Bücher in ihrer Ausbildung nutzen, also für ihre Azubis. Vor allem eben das Brotbackbuch Nummer 1 und das Brotbackbuch Nummer 4. Es gibt einige Berufsschulen, die das bei ihnen, bei sich im Regal liegen haben. Das weiß ich. Es gibt Bäckereien, die teilweise sogar Bücher verkaufen, aus meiner Feder, an ihre Kunden. Und was neuerdings mir ganz häufig passiert, durch diese Quereinsteiger-Interviews hier für den Podcast, ich wüsste jetzt gar nicht, ob es überhaupt mal einen gab, wo das nicht der Fall war, dass im Gespräch dann plötzlich auftaucht, ja, ich habe damals mit einem Buch XY angefangen, jetzt gerade eben diese eine Interviewgeschichte in der Schweiz, wo die ganze Bäckerei quasi auf Rezepten von mir oder auf einem Buch von mir aufgebaut ist. Also das passiert mir immer häufiger, dass ich diese Rückmeldung bekomme. Und das ist für mich sehr schön zu sehen, dass ich jetzt über diese lange Zeit, das sind ja jetzt immerhin schon 12 Jahre, die ich Bücher schreibe, dass sich da über die lange Zeit doch irgendwie was gewandelt hat, auch im Bäckerhandwerk, auch im klassischen Bäckerhandwerk, dass da eine gewisse Offenheit da ist. Es kommen ja nun auch quasi die nächsten Generationen ans Ruder in den Bäckereien, die dann schon mit etwas offenerem Auge durch die Welt gehen und auch sehen, dass sich dieses traditionelle Bäckerhandwerk irgendwie wandeln muss, damit es überleben kann. Und da kommen dann zwangsläufig auch mal andere Werke, andere Literatur zum Einsatz als die klassische Bäckerliteratur, die einfach in den 70er, 80er Jahren stehen geblieben ist.
Mhm. Dann wäre es vielleicht an der Zeit, mal in die Zukunft zu gucken. Kannst du schon einen Ausblick geben auf kommende Bücher von dir und wenn ja, wie detailliert?
Also ein Buch ist schon fertig geschrieben. Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen über den Werdegang eines Buches philosophiert. In dem Fall ist jetzt quasi das Manuskript abgegeben, das Fotoshooting ist gelaufen, alles ist da, der Verlag hat jetzt noch ungefähr ein knappes Jahr Zeit, das alles zu verarbeiten, ins Layout zu setzen oder setzen zu lassen und dann muss ich halt dann irgendwann spätes Frühjahr wahrscheinlich muss ich dann wieder Zähne zusammenbeißen und mich durch die Korrektur kämpfen. Es wird ein Buch werden, das sich wieder einer bestimmten Gebäckart widmet. Es ist nicht Brötchen, es ist auch nicht süße Brote. Fladenbrote hatten wir auch schon mal, ne? Das wird es auch nicht sein. Viel mehr mag ich und darf ich wahrscheinlich jetzt auch gar nicht verraten. Es wird einfach eine Gebäckart sein. Und es wird auch wieder ein Buch sein, das sich sehr intensiv dieser Gebäckart widmet, aber nicht in dem Stile wie das Brötchenbuch oder das süße Brotebuch. Das hätte der Verlag gern gewollt. Aber ich habe gesagt, nee, das müssen wir jetzt anders handhaben. Das ist so eine spezielle Gebäckart, die aber so weit verbreitet ist und so beliebt ist, dass wir das ein bisschen emotionaler aufbauen müssen, das Buch, in der Gestaltung, aber auch in der Formulierung der Texte, in der Aufarbeitung der Rezepte. Es wird also ein sehr gutes Buch werden, glaube ich schon, sonst würde ich es nicht machen. Man hat viele, viele Fachinhalte, hat, glaube ich, die Inhalte so aufbereitet, dass man sie gut verstehen kann, gut aufnehmen kann, gut verdauen kann, aber auch nicht so leger und so locker wie jetzt bei Knetenbacken gut. Also es spricht schon eher den klassischen Hobbybäcker an, der schon ein bisschen Ahnung vom Backen hat, aber sich da in diese Gebäckart noch ein bisschen rein vertiefen will. Ja. Und ansonsten plane ich jetzt eigentlich gerade, was ich jetzt über den Winter schreiben soll. Über den Winter schreibe ich meistens die Manuskripte, weil ich dann im Frühjahr, im Sommer dann ein Fotoshooting habe und dann muss das Manuskript auch abgegeben sein im Frühjahr, damit es dann im darauffolgenden Jahr erscheinen kann. Also über diese Zeitschiene haben wir, glaube ich, noch gar nicht geredet. Es ist ungefähr so ein anderthalbes Jahr Vorlauf. Also das, was jetzt erschienen ist, das Knetenbacken gut, das haben wir im letzten Sommer, also 24 im Sommer, fotografiert und entsprechend noch ein halbes Jahr vorher geschrieben. Und so ist es jetzt auch. Also ich überlege jetzt gerade, das kann ich ja vielleicht sagen, das weiß der Verlag noch nicht mal, aber das macht ja nichts, ob ich noch einen zweiten Teil Almbackbuch schreibe, weil da jetzt ja auch schon wieder mindestens mal 6-7 Jahre vergangen sind seit dem letzten Almbackbuch und es sind viele neue Geschichten entstanden auf der Alm und Rezepte sowieso. Das könnte ich mir vorstellen, da gibt es auch immer wieder Rückfragen, schreibt da nochmal irgendwie einen zweiten Teil. Hätte ich jetzt Lust drauf und Lust hätte ich auch auf ein anderes Projekt, das erzähle ich jetzt aber noch nicht, weil das noch ein bisschen speziell ist und ich noch nicht ganz genau weiß, ob ich das machen werde oder nicht. Das bedeutet ziemlich viel Aufwand für mich.
Vielleicht hat es ja was mit Reise zu tun. Ich überlege immer, denke immer an Backkultur, Brotkultur in anderen Ländern. Da gibt es sicherlich auch viel zu berichten. Wer weiß.
Wir haben ja ein Reisebuch gemacht, ne?
Deutschland, ja.
Auf der Suche nach gutem Brot, genau. Hieß es, in Deutschland geplant war eigentlich, das Ganze in Frankreich zu machen, ursprünglich. Also der Verlagsvertrag lief auf Frankreich. Und dann kam uns Corona dazwischen und das hat sich immer wieder verschoben, weil Corona sich eben auch irgendwie immer verlängert hat. Und dann haben wir gesagt, na jetzt müssen wir irgendwann mal diesen Vertrag erfüllen. Der Verlag hat auch schon mit den Hufen gescharrt und wir wollten nicht nach Frankreich in dieser Zeit. Dann haben wir gesagt, dann reisen wir durch Deutschland. So, und eigentlich haben wir gedacht, das müssten wir eigentlich mal so ein bisschen als Reihe machen, ne? Dass wir jetzt durch verschiedene Länder reisen und da die Bäckereien und die Bäcker besuchen, die Rezepte aufschreiben und darüber berichten. Das hat sich ein bisschen zerschlagen, weil wir mit dem Verlag, in dem das Buch erschienen ist, so unangenehme Erfahrungen gemacht haben, dass es in dem Verlag jedenfalls nicht stattfinden wird. Aber Interesse an diesem Thema hätte ich, beziehungsweise hätten wir, also Christina Weiß hatte ja mitgemacht, pari mit mir, hätten wir schon noch. Ne? Also falls sich da ein Verlag findet, der das vielleicht zufällig hört, wir wären bereit.
Ja, darüber könnte man sich sicherlich freuen. Gut, in 2 Tagen, wenn ich mich nicht täusche, am 26. November, vergeben wir den diesjährigen Deutschen Kochbuchpreis zusammen mit unserer Jury. Gucken wir mal, wie es da für dich ausgeht. Das hat ja in der Vergangenheit, war das ja immer sehr erfolgreich. Also den Deutschen Kochbuchpreis gibt es jetzt seit 2020. Das heißt, wir sind jetzt im 6. Jahr und von 2020 bis einschließlich 24 hast du mit deinen Büchern den durchgehend gewonnen. Wie es dieses Jahr sein wird, ist schwer zu sagen, das ist Sache der Jury, in deren Hände wir die Bücher geben. Mein Eindruck ist, die Konkurrenz ist sicherlich nicht schlechter geworden.
Also, nee, im Gegenteil, ja.
Ja, da sind schon auch gute Bücher mit dabei, zum Beispiel auch von Marcel Paar, der vor kurzem bei dir im Podcast zu hören war. Ein sehr gutes Buch, wie ich finde. Will das natürlich auf keinen Fall vorwegnehmen, um Gottes Willen. So darf es nicht verstanden werden, wobei zu diesem Zeitpunkt die Jury dann ihre Arbeit eh schon getan haben wird. Ja, wird interessant sein.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich weiß noch nicht genau, ob ich kommen kann. Ich versuche es auf jeden Fall. Ich habe mir auch schon so gedacht, dieses Jahr ist die Konkurrenz relativ hart, was ja gut ist für die Buchleser und für die Nachbäcker, Hobbybäcker. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, ne, wie so ein Einsteigerbuch, mit dem ich ja zwangsläufig teilnehme, gesehen wird. Ne? Also wenn man jetzt die Ebene sieht, ist alles einfach, einfache Sprache, einfache Rezepte, naja, dann wird es schwierig, denke ich, für mich. Was mir aufgefallen ist beim Buchschreiben, dass so ein Einsteigerbuch deutlich, für mich jedenfalls, deutlich komplizierter zu schreiben ist als ein Sach- oder Fachbuch, so wie das Brotbackbuch Nummer 4 oder das Brötchenbuch, weil man ja Wissen so vereinfacht wiedergeben muss, dass es nicht falsch wird, aber verständlich bleibt. Und an so einem Buch schreibe ich deutlich länger und es kostet mich viel, viel mehr Nerven als ein Buch für die ambitionierten Hobbybäcker.
Ja, muss man sich wahrscheinlich vorstellen, wie eine Übersetzung, mhm, ne?
Ja.
Aus der einen Sprache in die andere Sprache.
Du hast ja schon vorhin mal angesprochen, du hast ja auch meine Bücher rezensiert und zwar nicht einfach nur für dich, sondern für eine große Rezensionsplattform, würde ich sie jetzt mal nennen. Vielleicht magst du darüber noch mal kurz ein Wort erzählen, weil dann kann man da auch mal als Zuhörerin, als Zuhörer nachschauen, wenn neue Koch- und Backbücher erscheinen, wie die denn so eingeordnet werden bei euch.
Ja, mache ich sehr gerne. Die Seite heißt kaisergranat.com und das mache ich mit zwei Kollegen. Ich mache das mit Stefan Spiegel, mit dem habe ich beim NDR Fernsehen oder beim NDR volontiert vor mehr als 10 Jahren und mit Lars Lübcke auf technischer Seite. Und die Idee war damals, dass ich unbedingt was neben meinem Hauptberuf machen wollte, wo ich sozusagen mein eigener Chef bin. Und die Faszination und das Interesse an den Kochbüchern gab es schon Jahre davor. Und dann haben wir gesagt, setzen wir das als möglichst professionelle Rezensionsplattform auf für Kochbücher. Und ja, welches Ziel verfolgen wir damit? Wir wollen den Leserinnen und Lesern einen möglichst guten Überblick geben über die wichtigsten Kochbuch-Neuerscheinungen im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und dazu sichten wir die Verlagsprogramme von über 50 Verlagen mittlerweile. Die werden also zweimal im Jahr, einmal Frühjahr, Sommer und dann Herbst und Winter, systematisch durchgearbeitet und dann schauen wir, welche Bücher da für uns von Interesse sein können. Bestellen diese Bücher, bekommen sie als Rezensionsexemplare von den Verlagen, sichten sie vor, treffen dann eine Auswahl, welche Bücher es wert sind, vorgestellt zu werden, rezensieren sie und stellen sie dann bei kaisergranat.com vor. Aus diesen Büchern, das sind am Ende 400, also schätze ich, ich habe sie ehrlicherweise nie gezählt, sondern ich habe es überschlagen, 400 Bücher, die hier im Jahr landen, stellen wir dann rund die Hälfte ungefähr vor. Und auf unserer Seite wiederum strukturieren wir das. Das findet man relativ einfach über die Startseite auch nach Themen. Das heißt, das beginnt mit Alpen, Afrika, Asien und endet irgendwann bei Wildkochbüchern. Und so dass man also als Leser hoffentlich, so wünschen wir uns das, einen möglichst guten Überblick hat über die wichtigsten Kochbuchneuerscheinungen im deutschsprachigen Raum. Und Mini-Werbung in eigener Sache, wer da gut auf dem Laufenden bleiben möchte, der kann zum Beispiel unseren Newsletter abonnieren, findet man auch sehr einfach auf der Seite. Der erscheint in der Regel einmal im Monat mit den ungefähr 5 wichtigsten Büchern aus unserer Sicht, die in dem jeweiligen Monat erschienen sind.
Ja, da frage ich mal ganz kurz dazwischen, was macht ihr denn mit den vielen Büchern? Wenn das 400 im Jahr sind, die müssen ja irgendwo hin. Wo stehen die denn?
Ja, also hier stehen sehr große Kochbuchregale. Die sind auch noch nicht komplett voll. Aber natürlich ist es irgendwann so, dass mit jedem Buch, was neu reinkommt, ein altes raus muss. Und da ist es schon auch interessant zu sehen, wie schnell sich die Zeit dann doch dreht oder auch nicht. Also ich glaube, wir haben jetzt über die Qualität deiner Bücher viel gesagt, aber da ist es schon so, dass es, und das ist ja ein Ausdruck von Qualität, dass sie eben ziemlich zeitlos sind. Mhm. Bei vielen Büchern wundert man sich, mit welchem Blick man da 5 Jahre später schon drauf guckt. Und dann haben die sich überholt und müssen vielleicht Platz machen. Und wenn das der Fall ist, dann verschenken wir die, spenden sie, also ist kein Problem, die loszuwerden. Der Platz ist natürlich endlich, aber noch ist er noch nicht ausgeschöpft.
Seit einiger Zeit gibt es ja den Deutschen Kochbuchpreis, der offiziellerweise von kaisergranat.com ausgerichtet wird, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wie ist es denn dazu gekommen?
Genau, wir haben mit kaisergranat.com 2017 begonnen und dann relativ frühzeitig schon gesagt, ja, wenn man Kochbücher rezensiert, macht es ja eigentlich auch Sinn zu sagen, so, was sind jetzt die besten Bücher des Jahres, wobei das immer relativ zu sehen ist. Und haben ein bisschen darüber nachgedacht und haben dann irgendwann uns ehrlicherweise eher gewundert, dass es den Deutschen Kochbuchpreis noch nicht gab. Also es gibt ja diverse Buchpreise, vom Kinderbuchpreis über den Sachbuchpreis bis zum Deutschen Buchpreis. Aber den Deutschen Kochbuchpreis mit diesem Namen gab es noch nicht. Und dann hatten wir den Eindruck, da ist eine Lücke, die wir sinnvollerweise füllen könnten und es vor allen Dingen auch nach Möglichkeit transparenter machen als ähnliche Auszeichnungen in dem Bereich. Genau, und dann haben wir uns 2020 entschlossen, also den Deutschen Kochbuchpreis ins Leben zu rufen. Und in Kürze erklärt funktioniert er folgendermaßen. Der soll die besten Bücher eines Jahres eines Themas auszeichnen. Also da geht es, wie ich es eben schon erklärt habe, durch verschiedene Rubriken von Asien bis Wild. Es werden in der Regel die 5 besten Bücher aus unserer Sicht eines Jahres nominiert. Das ist auf der Seite des Deutschen Kochbuchpreises auch nachzulesen, wie genau die Nominierungen funktionieren. Und dann gehen diese Bücher in die Hände unserer Jury. Die Jury besteht in diesem Jahr aus annähernd 60 Personen mit aus unserer Sicht hoher kulinarischer Kompetenz. Das bedeutet, das sind einerseits Journalisten, es sind Leute aus der Praxis. Das gilt insbesondere für die Rubrik Brot, weil es ja ein bisschen spezifischer ist. Und wir haben mittlerweile auch eine Handvoll oder 2 Hände voll Hobbyköchinnen und Köche dabei und freuen uns eigentlich sehr über diese Perspektivenvielfalt. In erster Linie sind die Bücher ja für Hobbyköchinnen und Köche geschrieben. Und so haben wir also eine Mischung von Profis aus dem Handwerk, Journalisten mit kulinarischem Background und eben den angesprochenen Hobbyköchinnen und Köchen. Die bekommen die Bücher zur Begutachtung, zum draus nachbacken und draus nachkochen und geben dann ihre Urteile ab. Dazu ist es ganz wichtig, das ist sozusagen der Kern der ganzen Geschichte, dass es keine Jury-Konferenz gibt. Es wird also nicht darüber beratschlagt, welches ist jetzt das beste Buch und dann müsste man vielleicht Kompromisse finden, sondern es ist sehr simpel und aus unserer Sicht besteht darin sozusagen der große Vorteil, dass jedes Jurymitglied zu jedem Buch ein Urteil in Text- und Notenform abgibt und dann wird aus den Noten einfach ein Schnitt gebildet und daraus ergibt sich dann das beste Buch des Jahres. Ja, ist es jetzt das beste Buch des Jahres eines Themas? Das ist, wie gesagt, relativ. Wir haben die Jury ja schon relativ gut ausgestattet mit über 60 Leuten beziehungsweise 5 Leuten pro Rubrik. Das könnte man natürlich immer weiterführen. Man könnte natürlich 10 Leute pro Rubrik besetzen, 100 Leute, 1000 Leute oder am Ende es repräsentativ machen. Aber das ist natürlich einfach nicht durchführbar. Aber so haben wir eben den Vorteil, dass es auf der Seite vom Deutschen Kochbuchpreis, ganz einfach kochbuchpreis.de, für jeden nachvollziehbar ist und nachlesbar. Und dann kann man sehen, wie ist es dazu gekommen, dass eben dieses Buch auf Platz 1 ist und das andere nur auf Platz 5, in Anführungsstrichen. Und aus Erfahrung wissen wir auch, dass es vielen Leuten so geht, dass sie dann lesen, okay, das ist jetzt auf Platz 1, aber das Buch auf Platz 3 ist jetzt auch nicht so viel schlechter, wenn überhaupt, und interessiert mich mehr, sodass also alle Bücher da eigentlich ihre Bühne bekommen. Ja, genau, das machen wir jetzt also dieses Jahr im 6. Jahr und freuen uns über sehr positiven Zuspruch, sowohl aus der Verlagsbranche als auch von den Autorinnen und Autoren, die auch in großer Zahl zu der Preisverleihung erscheinen und Ja, ich würde es jetzt nicht vergleichen mit dem Schreiben eines Buches, aber wir sind danach dann auch gut erschöpft und legen dann auch mal ein, zwei Monate Pause ein, bevor wir uns dann wieder Bücher ansehen. Das ist der Deutsche Kochbuchpreis.
Ja, dann stelle ich mal noch eine kritische Frage, die sich vielleicht der eine oder andere dann auch stellt. Das klingt ja alles sehr, sehr selbstlos und sehr ehrenamtlich. Und es kostet ja aber trotzdem ziemlich viel Zeit, das sowieso, aber auch viel Geld im Hintergrund. Ihr müsst ja die Plattform irgendwie betreiben. Ihr müsst irgendwie die Preisverleihung organisieren. Ihr müsst kommunizieren mit den Verlagen, mit den Autoren vielleicht auch irgendwann. Wie managt ihr das? Wie kriegt ihr die Kosten wieder rein, die da entstehen?
Also das funktioniert einerseits so, dass man die Bücher über die Seite des Deutschen Kochbuchpreises erwerben kann. Also wir sind nicht Selbsthändler, sondern verlinken zu verschiedenen Portalen, auch zu Amazon, weil es einfach leider noch zu wichtig ist. Aber unter anderem, das ist jetzt meine persönliche Empfehlung, zu Genial Lokal. Mhm. Dorthin verlinkst du ja, glaube ich, auch. Ja, da genau. Bekommen wir Provision. Das ist aber, kann man wirklich in aller, wie soll man sagen, Unbescheidenheit sagen, im Vergleich zu dem Aufwand ein Taschengeld allerhöchstens, was wir darüber erzielen. Das ist nicht, dass man nur im Ansatz davon leben könnte. Die zweite Einkommensquelle oder Umsatzquelle sozusagen sind die Siegel, die es zu den Büchern gibt. Das prominenteste Beispiel dafür ist vielleicht der Aufdruck oder der Aufkleber, den gibt es auch auf deinen Büchern, Spiegel-Bestseller oder Spiegel-Bestseller-Autor. Diese Siegel gibt es nicht umsonst, dafür muss eine Lizenzgebühr bezahlt werden. Die ist aber, seit wir den Preis machen, beziehungsweise seit 2021, wenn ich mich nicht täusche, gleich geblieben. Also trotz aller Inflation und so weiter haben wir diesen Preis stabil gehalten. Den müssen wir von den Verlagen nehmen, damit man eben diesen Aufwand, also ich würde das beziffern mit 1,5 Vollzeitstellen für 2 Monate, so ungefähr muss man sich das vorstellen, irgendwie refinanzieren können. Deswegen müssen also auch die Verlage ihren Anteil leisten, indem sie, falls sie auf das Buch drucken wollen, Deutscher Kochbuchpreis Gold, Silber oder Bronze, müssen sie dafür also eine Lizenzgebühr bezahlen. Damit kommen wir einigermaßen klar. Aber ich bin ja im Hauptberuf Journalist beim NDR Fernsehen. Wenn ich die Zeit mit meinem Hauptberuf verbringen würde, käme ich deutlich besser weg. Also das ist immer noch, ich will kein Mitleid, aber es ist immer noch im Bereich des besser bezahlten Hobbys, muss man ehrlicherweise sagen. So, warum machen wir das? Einerseits, weil man es schlecht lassen kann, wenn man einmal damit begonnen hat und weil es so viel Spaß macht. Und andererseits hoffen wir natürlich, dass sich die Situation nochmal ändert. So, wie soll sich die Situation jetzt ändern? Nein, die Siegel Preise sollen so bleiben, trotz aller steigenden Kosten und so weiter und so fort, denn es ist ja nicht der Zweck, einfach Siegel rauszuhauen, sondern wir müssen auf der Seite der Sponsoren besser werden. Wir haben dieses Jahr da zum ersten Mal eine externe Unterstützung, die wir aus unterschiedlichen Gründen erst kurzfristig dazu holen konnten, aber das ist sozusagen die Hoffnung, dass wir da in den nächsten Jahren besser werden, sodass wir über Sponsoring da ein Auskommen erzielen, was in Ordnung geht. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Ja, sehr gut. Dann drücke ich die Daumen, dass das so wird. Ich finde den Deutschen Kochbuchpreis fantastisch, einfach weil, wie du auch schon gesagt hast, da alles transparent entschieden wird und nachvollziehbar entschieden wird im Vergleich zu anderen Preisen, die es im Kochbuchsektor ja auch gibt. Insofern bin ich da, wenn da ein Urteil fällt, immer ganz sicher, dass das profund ist. Und in anderen Fällen weiß ich einfach nicht, auf welcher Grundlage das entschieden wurde. Insofern drücke ich euch die Daumen, dass ihr überlebt und finanziell besser gestellt werdet die nächsten Jahre und dass ihr viele Sponsoren findet, die das genauso sehen.
Vielen Dank.
Ja, Ben, dann sind wir jetzt mit einer guten Stunde dabei und haben viele, viele Fragen rund um das Thema Koch- und Backbuch besprochen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und wir werden uns sicherlich wieder hören zu einem anderen spannenden Thema.
Ich danke auch und freue mich auf die nächste Folge.
Ja, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.